Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Heute steht kein Gast bei uns im Mittelpunkt unserer Sendung. In der kommenden Stunde erwarten Sie Adventstexte verschiedener Menschen, die von Herzenswünschen und Haltung erzählen, von Sehnsüchten und Sorgen und auch vom Ausblick auf das Weihnachtsfest. Mal märchenhaft, mal melancholisch, mal heiter und hintergründig und garniert mit alter und neuer Adventsmusik. Wir präsentieren eine abwechslungsreiche Adventsstunde. Am Mikrofon begleiten Sie Thomas Schiebluch
und Antje Thielking. Kein Zweifel, die Adventszeit ist anders. Sie ist Warten und Ankommen. Advent bringt Sehnsüchte und Wünsche zum Klingen, die in uns schlummern. Das Meer ist so ein Sehnsuchtsort. Dort legen wir los. Amelie, das Mädchen der folgenden Geschichte, möchte nichts lieber als ihren ungewöhnlichen Freund festhalten. Ob es gelingen wird? Helga Bansch, österreichische Autorin, ausgezeichnet mit dem Evangelischen Buchpreis, liest:
Amelie und der Fisch. Amelie sitzt im weichen Sand und hält die Füße ins Wasser. Die Wellen lecken an ihren Zehen, das Meer riecht salzig und fremd. Amelie fürchtet sich ein bisschen. Plötzlich knabbert ein kleiner Fisch an ihrem Zeh. Amelie hüpft erschrocken auf. Dann denkt sie, vielleicht will er ja nur spielen. Vorsichtig wagt sie sich etwas tiefer ins Wasser. Der Schwimmreifen gibt ihr Sicherheit. Langsam vergisst Amelie ihre Angst. Verstecken, fangen, springen und tauchen. Den ganzen Tag haben Amelie und der Fisch großen Spaß. Als der Abend kommt, schwimmt der Fisch ins offene Meer hinaus. Amelie ruft, Fisch, komm zurück! Doch er ist verschwunden. Am nächsten Morgen ist der Fisch wieder da und Amelie springt ins Wasser, dass es nur so spritzt. So geht das nun viele Tage. Doch abends schwimmt der Fisch immer davon und Amelie schaut ihm traurig nach. Ach, wenn ich ihn doch für immer behalten könnte, denkt sie sehnsüchtig. Amelie schmiedet einen Plan. Mit klopfendem Herzen und einem großen Glas kommt Amelie bei Sonnenaufgang zum Ufer. Das Meer ist glatt und dunkel und riecht nach fauligen Algen. Amelie füllt das Glas mit Wasser und stellt es in den Sand. Dann wartet sie. Als der Fisch kommt, packt sie ihn und steckt ihn ins Glas. »Du wirst es gut haben«, flüstert sie aufgeregt und erzählt ihm von ihrem Zuhause. Sie legt Muscheln ins Glas, singt ihm etwas vor und streut ein paar Brösel Futter ins Wasser. Doch der Fisch frisst nicht und lässt die Flossen hängen. Amelie hat ein mulmiges Gefühl im Bauch, aber sie möchte den Fisch so gerne behalten. Lange sitzt sie vor dem Glas und beobachtet, wie er traurig hin und her schwimmt. Das mulmige Gefühl im Bauch wird immer stärker. Also steht sie auf, nimmt das Glas und leert das Wasser mit ihrem Fisch vorsichtig ins Meer zurück. Blitzschnell verschwindet er in den Wellen. Stundenlang sitzt Amelie am Strand und schaut ins Wasser. Sie wartet, dass ihr Fisch zurückkommt. Aber der lässt sich nicht mehr blicken. Amelies salzige Tränen tropfen ins salzige Meer. Am nächsten Tag sitzt Amelie wieder am Strand. Die Wellen umspülen ihre Knöchel. »Es tut mir leid«, murmelt sie. Plötzlich knabbert etwas an ihrem Zeh. Amelie springt lachend auf. Sie dreht sich wie ein Kreisel, schlägt einen Purzelbaum und landet übermütig mit einem Platsch im Wasser. Der Fisch hüpft auch. Als ihr Freund an diesem Abend wieder davon schwimmt, ruft ihm Amelie fröhlich nach. »Bis morgen, Fisch!« Sie atmet tief ein. Das Meer riecht frisch und vertraut und gut.
Amelie!
Sie hören die Adventssendung von KR55. Seit einigen Wochen steht er wieder in den Regalen der Supermärkte. Sein Umhang ist rot oder grün oder blau oder bunt. Er ist klappernd oder zart schmelzend. Ohne ihn wäre der 6. Dezember wenig bedeutsam. Viele Legenden ranken und vermischen sich um die Person Nikolaus. Wie sieht er aus? Kommt er mit einem hell erleuchteten roten Getränkelastwagen oder sitzt er auf einem Pferd? Dr. Ralf Hennings steigt die Stufen zur Oldenburger Lambertheke hinauf und staunt.
Denkt euch, ich habe den Nikolaus gesehen. Mitten in Oldenburg habe ich ihn beobachtet. Er lief ohne roten Mantel, ohne Sack und ohne Rute durch unsere Stadt. Ich konnte ihn also nicht am Aussehen erkennen. Er hat sich aber auf andere Weise zu erkennen gegeben. Der heilige Nikolaus hat heimlich Gutes getan, Freude geschenkt und Leid gemindert. Das sind seitdem seine Zeichen. Nicht der Mantel, nicht das Buch und schon gar nicht die Rute. Und so habe ich ihn gesehen. Immer wieder schläft ein junger, obdachloser Mann an unserer Kirche. An diesem Morgen lag er vor der Kirchentür und ließ sich auch vom morgendlichen Lieferverkehr nicht stören. Wie er es immer machte, hatte er seine Stiefel ausgezogen und sie sorgfältig an den Anfang der Stufen zur Kirche gestellt. So lag er da. Die Stiefel gebraucht, die Socken, die darin steckten, auch, und aus dem Schlafsack schauten nur die dunklen Haare heraus. Ein Passant sah das. Ein unauffälliger Mann, mittelgroß, mittelalt. Er sah die Stiefel, die wie von Kindern für den heiligen Nikolaus herausgestellt waren, und gab sich zu erkennen. Er griff in sein Portemonnaie, zog einen Geldschein heraus und steckte ihn tief in einen Stiefel, neben die dreckige Socke, so dass der Schein ganz sicher nicht herauswehen konnte. Der Schlafende bemerkte ihn nicht. Die Passanten achteten nicht darauf. Nur ich habe ihn beobachtet. Das hat er gemerkt, mich prüfend angeschaut, und als ich ihm freundlich zunicken wollte, war er auch schon wieder verschwunden. Denkt euch, ich habe den Nikolaus gesehen.
Eingeschaltet haben Sie die Adventssendung von KR55. Weihnachtsmärkte haben jetzt Hochkonjunktur. Seit Ende November steht rund um das Schloss und die Lambertikirche in Oldenburg eine kleine Holzhüttenstadt. Es duftet, klingt und funkelt. Manchmal lärmt es auch. Nico Schameitert schlendert über den Weihnachtsmarkt und erlebt einen außergewöhnlichen
Budenzauber. Der Weihnachtsmarkt öffnet gerade. Blauer Himmel, Schnee auf den Bäumen. Kein Gedränge. Hütten mit Holzspielzeug, mit Kerzen, mit Schaffellen, mit Kräutern, mit Marzipan und Nougat. Der Duft von Kartoffelpuffern und Glühwein. Herrlich. Warum gehen Menschen eigentlich auf Weihnachtsmärkte? Warum frieren sie draußen zwischen kleinen Holzbuden, essen mit klammen Fingern fettige Dinge und kaufen Geschenke, die es im Internet doch viel günstiger gibt? Ich glaube, es ist der Traum von einer anderen Welt. Der Traum von einer Welt, die so übersichtlich ist wie ein Holzbudendorf. Eine kleine, heile Welt. Schon seit ewigen Zeiten träumen sich Menschen solche Welten. In der Bibel beschreibt Johannes eine. Sie gipfelt in dem Satz: Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott in einer Hütte? Vielleicht sogar in einer Hütte auf dem Weihnachtsmarkt? Ich schlendere über den Weihnachtsmarkt, rieche gebrannte Mandeln und höre Weihnachtslieder. Auf einmal ist da eine kleine Hütte, Gottes Hütte. Zögerlich trete ich näher. Hallo Gott, was verkaufst du denn? Ich verkaufe nichts, ich verschenke nur. Und was verschenkst du? Ich schenke dir, was du in diesem Advent brauchst. Was ist es bei dir? Ein Stern oder ein liebes Wort oder ein wenig Zeit? Ach, warte, ich weiß es genau. Hier unten muss ich es irgendwo haben. Und während Gott unten in seiner Hütte wühlt, denke ich, was für eine Welt.
Sie hören das Kirchenmagazin von KR55. Advent ist auch die Zeit der Erinnerungen und Symbole. Worldwide Candle Lighting ist der Name einer weltweiten Lichterkette, die betroffene Menschen verbindet. Das Kerzenlicht erinnert an verstorbene Kinder, Enkel, Geschwister. Beate Bühler-Eckdorf, Seelsorgerin der Kinderklinik Oldenburg, lädt zu trostspendenden Ritualen ein.
Am zweiten Sonntag im Dezember geht eine Lichterkette um die Welt. Um 19 Uhr wird eine Kerze angezündet für jedes verstorbene Kind und ins Fenster gestellt. Dunkelheit und Licht, selten fällt es so eng zusammen wie in der Adventszeit. Jeden Tag wird es ein wenig früher dunkel, jeden Tag sehnen wir uns nach Licht, nach Wärme, nach Leben. Jede Woche zünden wir eine Kerze mehr am Adventskranz an, in der Erwartung, dass das Licht wieder für uns leuchtet. Das christliche Freudenfest lässt das Leid von Trauernden noch deutlicher werden. Es wird die Geburt Jesu gefeiert. Wie lässt sich das mit dem Sterben eines Kindes in Verbindung bringen? Wie kann ich mich freuen, wenn so viel Leid und Ungerechtigkeit herrscht? Doch die Advents- und Weihnachtszeit bietet die Möglichkeit zu innerer Ruhe und Einkehr. Mit ihren Symbolen und Zeichen kann sie Raum für Abschied und Neuanfang sein. Sie hat ihren Ort genau zwischen Dunkel und Licht, einem Platz, den Menschen in ihrer Trauer gut kennen. Die dunkle Jahreszeit sucht ihren Ausgleich in Zeichen und Bildern vom Licht und Hoffnung, die uns wohltun, die uns erleuchten und die gute Nachricht vom Erlöser bringen. Ein Ritual hilft trauernden Familien, besonders Kindern. Es ist eine Geschichte, ein Ritual aus der Familie von Dietrich Bonhoeffer, von dem seine Schwester Sabine wie folgt berichtet. Weihnachten 1918 ist alles sehr schwer. Unser Bruder Walter fehlt. Er, der zweitälteste Sohn meiner Eltern, ist am 28. April 1918 als 18-jähriger Fahnenjunker im Westen gefallen. Eine schreckliche Lücke ist nun da und sie bleibt offen. An diesem Weihnachtstag sagt unsere Mutter, wir wollen nachher hinübergehen. Das Hinübergehen heißt, wir gehen alle auf den Friedhof. Mama und Papa sind vorher noch einmal ins Wohnzimmer gegangen und haben einen Tannenzweig vom Baum geschnitten mit einem Licht und Lametta und nehmen diesen Weihnachtszweig für das Grab von Walter mit. Auch in den folgenden Jahren ist es zu Weihnachten bei diesem Friedhofsgang geblieben. Und wie Wolfgang Teichert so einfühlsam sagt, Weihnachten hatte sein Heilsein verloren, wie das Loch im Baum allen zeigte. Die Lücke war nicht verleugnet, sie wurde nicht überdeckt. Zugleich gab es für die Eltern und die anderen Geschwister eine Verbindung vom Baum zum Grab, von Feier zu Friedhof. Manche Trauernden haben dieses Ritual der Bonhoeffer-Familie dankbar aufgenommen und inzwischen selber gestaltet. Sie berichten, es habe ihnen geholfen, Tod und Leben in Beziehung zu bringen, ohne dass die Weihnachtsstimmung geheuchelt werden musste. Auch Kinder verstehen dieses Ritual. In einer Familie hat der kleine Bruder des gestorbenen älteren Bruders ein Bild in die Lücke des Baumes gestellt. Für Klaus hat er gesagt. Das Bild ist dort geblieben, bis der Weihnachtsbaum vertrocknet war. Thank you.
Was macht der liebe Gott eigentlich nachts? Ganz klar, dasselbe wie tags. Er passt auf mich auf. Ganz selbstverständlich fand ich das immer, bis ich nach Ägypten gereist bin und dort die Welt der ägyptischen Götter und der Hieroglyphen kennengelernt habe. Es war in Luxor am Nil. Eines Abends, als es dunkel wurde, habe ich mit anderen Touristen an einer nächtlichen Führung durch den Karnak-Tempel teilgenommen. Ein gewaltiges Bauwerk. Wir gingen darauf zu, die Widderallee entlang, dann durch das mächtige Eingangstor hindurch bis in die Säulenhalle. Riesige Pfeiler, dicker und höher als in so mancher Kathedrale, streben hoch in den Nachthimmel. Scheinwerfer strahlen sie an und lassen ihre Hieroglyphen aufleuchten, reich verziert mit ägyptischer Götterwelt. Zärtlichste Berührungen von Gott und Mensch in Stein gehauen. Und darüber der offene Sternenhimmel. Die Stimme der nächtlichen Licht- und Tonshow erzählt vom Gott Amun, der in diesem Tempel zu Hause ist, Tag und Nacht. Doch was macht Amun nachts? Er legt sich schlafen, denn Amun ist der Sonnengott. In dieser Nacht wird mir klar, mein Gott der Juden und der Christen, ist etwas Besonderes. In der Bibel heißt es, der dich behütet, schläft nicht. Oder anders gesagt, mein Gott ist kein Sonnengott, kein Gott für Schönwetterzeiten. Er ist auch im Dunkeln wach und lässt mich nicht alleine.
Gott schläft nicht. Er ist immer und überall für mich da, erzählte Anni Jaborg in dieser Adventssendung von KR55. Und er ist das tragende Fundament in dem berühmtesten Quartett Norddeutschlands, den Bremer Stadtmusikanten. Der Esel trägt auf seinen vier Beinen Hund, Katze und Hahn, ist Frontmann und ermuntert zum Mitreisen. Joachim Eisemann stellt uns seinen Esel vor. Der 3- bis 4-beinige unterscheidet sich nicht nur äußerlich vom großen Stadtmusikanten.
Vor einigen Jahren habe ich mal eher zufällig vom Onkel meiner Frau einen geschnitzten Esel zum Advent bekommen. Er schnitzte Figuren und dieser Esel war noch irgendwo zurückgeblieben, ohne wirklich eine Heimat zu finden. Ich kann solche Sachen schlecht wegtun. Es kam mir jedenfalls so vor, als suchte er bei mir eine Heimat. So hielt ich also den kleinen Esel in den Händen. Ein Bein war ab, das habe ich aber wieder angeklebt. Es fällt fast jedes Jahr wieder ab. Aber ich klebe es immer wieder an. Letztes Jahr ist der Esel wieder umgefallen. Da ist ihm auch ein Ohr abgegangen. Meine Frau hat mir das zunächst verheimlicht, denn wir mussten lange suchen, bis wir das Ohr wiedergefunden haben. Und zwar bevor wir Staub saugten. Sie merken, der Esel ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Auch das Ohr habe ich wieder angeklebt in der Hoffnung, der Esel wird diese Advents- und Weihnachtszeit einigermaßen unbeschadet überstehen. Aber an sich würde ich ihn auch ohne Ohr und Bein behalten. Denn dieser kleine Esel erinnert mich an manche biblische Geschichte. Zum Beispiel an den Esel bei Bileam, der seinen Esel aus Wut geschlagen hat. Oder an Maria und Josef und Jesus und die Krippe im nächtlichen Stall. Oder daran, dass ein Esel natürlich bei weitem nicht so bedeutend wie ein Pferd ist. Auch im Fußball habe ich manchmal ein Herz für die Kleinen. Zur Zeit Jesu war, zum Beispiel Inquitatus, das Pferd des römischen Kaisers Caligula, so berühmt als Sieger- und Gewinnerpferd, dass es ganz eigene Stallungen besaß, einen kleinen Palast. Bukephalos wiederum war das kampferprobte Pferd von dem berühmten Feldherrn Alexander dem Großen. Dieses Pferd war so berühmt, dass sogar eine Stadt nach ihm benannt wurde. Zudem, Pferd und Wagen waren in der Antike im Krieg von großem Vorteil. Ein Esel blieb aber immer gleich. Da ist nicht viel zu machen. Er läuft doch eher schwerfällig und auch wenn man heute in den Tierpark geht, ist es wahrscheinlich wie früher. Da kündet manchmal ein Schild, bitte nicht füttern. Tiere können beißen. Wahrscheinlich steckt dahinter aber lediglich, dass auch ein Esel sich nicht alles gefallen lässt. Ia, schnapp, wenn ihn wieder einer ärgert. Und dann zieht er also ein zu Advent und Weihnachten. Der König der Ehre. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Jesus zieht auf einem Esel ein. Am Ende seines irdischen Lebens durch das Stadttor in Jerusalem, wie hier im kleinen Anfang in Maria und Josef, unbedeutenden Hirtinnen und Hirten einer Krippe. Im Kleinen und Unscheinbaren beginnt Gottes Geschichte einen neuen Anlauf zu nehmen. Als Gegenbild zu Größe, Macht, Schnelligkeit, Kraft und Kampf nehmen wir hier also den Esel wahr. Der langsame Esel, der zu so etwas wie Kampf und Krieg nicht zu gebrauchen wäre, der jedoch ein wunderbarer Kompagnon in unebenem Gelände ist, im Gebirge und auf langen Wüstenstrecken, weil er nicht so viel Wasser benötigt, manche Last für einen trägt. Und so gibt dieser Esel uns eine Ahnung davon, wie Gott auf uns zukommt, wie er da ist und mit uns geht. Er kommt nicht von außen oder von oben donnernd aus dem Himmel herab. Er greift nicht machtvoll ein ins Weltgeschehen, auch nicht in unser eigenes Leben. Er ist da, wie er in diesem Paar da ist, in Maria und Josef, auf ihrem gemeinsamen Weg mit allen Fragen, die sie bewegen. Dass Josef sie verlassen wollte wegen der Schwangerschaft, die Mühsal bis nach Bethlehem ziehen zu müssen, die Bürokratie, keine Unterkunft zu finden und vieles mehr. Er ist da, wie er in den Worten des Propheten Sacharja da ist mit der Hoffnung, mit den Bildern vom Frieden, der Zuversicht und dem Festhalten daran, der Frieden ist das eigentliche Bild der Zukunft. Gott ist da, wie er in diesem demütig auf einem Esel zu Karfreitag und Ostern nach Jerusalem hinaufziehenden Jesus da ist. Er ist da in dem unbedingten Vertrauen, in der Liebe, die Jesus auf dieses Zutrauen göttlicher Liebe und Kraft gesetzt hat, dass dieser Weg, den er geht, der Weg der Liebe für seine Freundinnen und Freunde, für uns der richtige ist. Und er vertraut und geliebt hat auch da, wo von Gottes Macht gar nichts mehr zu spüren gewesen ist, in den dunklen Tagen, die zum Kreuz führten. Überall hier ist er da. Daran erinnert für mich auf seine Weise auch der Esel. Nicht an die Zeichen der Macht, sondern an jene Kräfte, die in all diesen verschiedenen Gegebenheiten mit Gott und durch Menschen zu spüren sind. In Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit, ein Helfer und ein Heiland, der König mild, der Friedefürst. So wie der Prophet Sacharja einst das Bild ersprach. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, denke ich, und werde auch in diesem Jahr das Bein wieder ankleben, falls es nötig sein sollte. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin mit einer Sondersendung Advent. Advent ist Warten und Ankommen. Wir sind auf dem Weg zur Krippe und halten Ausschau nach Wärme, Licht, Frieden und Geborgenheit. Oft finden wir das alles in vertrauten Begegnungen, manchmal aber auch in überraschenden. Doktorin Julia Koll erinnert an eine bekannte Figur aus Jugendtagen und fragt:
Kennen Sie Charlie Brown? Das ist wohl der bekannteste der Peanuts. Ein ernster und unglücklicher, aber ziemlich schlauer Junge. Immer im Rompenpulli mit halbem Arm. In einem meiner Lieblingscartoons verrät Charlie Brown, was man tun kann, um dem eigenen Unglück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Auf dem ersten Bild steht er da wie 7 Tage Regenwetter. Schau mal, sagt er zu einem Mädchen, das fasziniert neben ihm steht und staunt. So stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Denn wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Schultern und Kopf hängen schlapp herab. Die Augen sind niedergeschlagen, Nasenspitze und Blick auf die Zehen gerichtet. Das Verkehrteste wäre, so rät Charlie dem Mädchen im nächsten Bild, aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Was einem geschieht, man kann es erleiden, oder ihm erhobenen Hauptes entgegensehen. Man kann aufrecht dastehen oder sich hängen lassen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Spruch für die Woche nach dem zweiten Advent, ein Vers aus dem Lukasevangelium. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, Jesus denkt wie Charlie Brown, nur umgekehrt. Wenn ihr auch nur den leisesten Anflug einer Veränderung spürt, wenn ihr meint, dass es jetzt wohl losgeht mit der Erlösung, dann seht auf, erhebt eure Häupter. Das ist mehr als der oftmals billige Ratschlag Kopf hoch. Es ist nicht nur so ein Spruch zur Aufmunterung und es geht dabei auch nicht um einen lebenspraktisch hilfreichen Grundoptimismus. Es geht darum, Ausschau zu halten, den Kopf zu heben, wie ein kleines Kind, das automatisch tut, wenn irgendwo was Spannendes passiert. Ausschau zu halten nach den Spuren der Erlösung. Erlösung. Das klingt nun groß und schwer und nach den letzten Dingen. Ist das realistisch, dass eine solch umfassende Erlösung noch kommt, nach so vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden? Vielleicht wird die Erlösung doch anders aussehen als gedacht. Vielleicht kommt sie leiser, subtiler, vielleicht doch eher eine Verwandlung als ein turbulentes Ende. Eine solche Erlösung beginnt überall dort, wo Menschen aufrecht gehen, sich aufrichten lassen und aufrichtig sind. Erlösung, eine Befreiung aus einem Gefangensein. Erlösung, wenn eine Last abfällt, eine Schuld, eine Dunkelheit. Und wenn mit einem Mal wieder viel mehr Leben möglich ist. Wenn die Leichtigkeit zurückkehrt und es leicht fällt zu leben. In diesem Sinne ist die Adventszeit so etwas wie eine Haltungsschule. Wir können diese Zeit nutzen, um das Ausschauhalten zu üben und uns daran wärmen, wo sie geschieht.
Gefühle richten sich nicht nach dem Kalender. Sie lassen sich nicht kommandieren. Doch in der Advents- und Weihnachtszeit herrscht eine milde, liebevolle, manchmal sogar kitschige Seligkeit vor. Öffnet sie Herzen oder braucht es dann doch den unverhofften Funken? Wie gelingen schwierige Begegnungen? Bernhard Busemann erzählt Gretas Geschichte.
Greta wird nächstes Jahr im Frühjahr konfirmiert. Sie macht sich bereits viele Gedanken über das große Fest. Und sie hat einen Wunsch. Sie möchte ihren leiblichen Vater einladen. Ihre Eltern haben sich getrennt, als sie 2 Jahre alt war. Eine sehr unschöne Trennungsgeschichte. Sie hat ihren Vater nie wirklich kennengelernt. Und sie hat überraschenderweise an ihrer Mutter ganz neue Seiten kennengelernt. Als sie ihren Wunsch das erste Mal ausgesprochen hat, ist ihre Mutter völlig ausgeflippt. Eine ganz tiefe Wunde ist mit einem Mal wieder aufgerissen. Greta hat sofort verstanden, was los ist. Und sie hat darauf sehr erwachsen reagiert. Sie ist sich und ihrem Wunsch treu geblieben und hat ihre Mutter eingeladen, nun auch erwachsen mit ihrem Schmerz umzugehen. Ich werde mit meinem Vater am Samstag vor dem 3. Advent einen Kaffee trinken. Und wenn du magst, komm gerne mit. Die Mutter hat zugestimmt. Und ihr neuer Lebensgefährte hat ihr viel Mut gemacht. Im Grunde sind alle froh, dass nun endlich Bewegung in die alte Geschichte kommt. Schön, wenn sich im Advent Türen in der Familie öffnen, die bisher verschlossen waren.
Auf nach draußen, ohne zu verzagen, trau dich raus ins weite Land. Menschen müssen solchen Aufbruch wagen, nur das Nötigste zur Hand. Wer bloß bleibt, kommt nirgends an, draußen fängt die Weihnacht an. Muss kein Stall sein, nicht mal eine Höhle, schon ein Baum, der bietet Dach. Frisch belebt die Kühle deine Seele, erstes Licht hält warm und wach. Wer gleich dämpft, facht nichts mehr an. Draußen fängt die Weihnacht an. Sieh die Felder, wo bis früh am Morgen Menschen füreinander stehen, andere pflegen, schützen und versorgen, helfen, selbst wenn's unbequem. Wer verschläft, packt wenig an. Draußen fängt die Weihnacht an. Offener Himmel, doch du ahnst im Dunkeln hier die Stimmen, dort den Stern. Mach dein Herz auf, da beginnt's zu funkeln, denn der Lichtschein kommt von fern. Wer nur wartet, regt nichts an. Draußen fängt die Weihnacht an. Unter Menschen möchte Gott sich zeigen, laut und spürbar wie ein Kind. Geht den Weg mit, kraftvoll auch im Schweigen, scheu, wo starre Mauern sind. Wer hoch thront, rührt hier nicht an. Draußen fängt die Weihnacht an. Auf nach draußen, suche neu nach Leben, gleich am Weg, an diesem Ort. Teilen, reden, lachen und erzählen, große Freude jedes Wort. Wer sich aufmacht, stimmt mit an. Draußen fängt die Weihnacht an.
Der Inselpastor von Wangerooge, Jan Janssen, ermunterte zum Aufbruch vor die Tür, wo Weihnachten beginnt. Und er schärfte unseren Blick für das Miteinander und auf das, was da kommen wird.
Unsere Adventssendung endet hier. Wir sind wieder am Meer. Unter www.kirchenradio-oldenburg.de finden Sie alle Wortbeiträge und die Playlist dieser Sendung. Wir möchten Sie einladen für unsere Januarsendung, die wird am 12. Januar 2024 ausgestrahlt. Wir sagen Danke fürs Zuhören und schicken adventliche Grüße hinaus in diese wirre Welt.